Ja, der Sonntag vor Pfingsten. Der Predigttext, der heute vorgegeben wird, von der Perikopentext, geht auch so ein bisschen um den Heiligen Geist. Es geht darum, uns bewusst zu machen, was wir in Jesus haben, wer wir in Jesus sind. Und der Predigttext ist aus dem Brief an die Epheser von Paulus aus dem 3. Kapitel, die Verse 14 bis 21. Und ich lese die Übersetzung der Basisbibel. Deshalb beuge ich vor dem Vater meine Knie. Jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er soll euch so ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in euren innersten Überzeugungen festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. So könnt ihr zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer Leben ganz erfüllen. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt. Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde, das heißt in der Gemeinschaft derer, die zu Christus Jesus gehören. Das gilt für alle Generationen, auf immer und ewig. Amen. Deshalb beuge ich vor dem Vater meine Knie, betet Paulus hier. Vater, das bedeutet in diesem Zusammenhang Ursprung. Gott ist der Ursprung von allen Dingen, von allem, was existiert. Alles kommt von Gott und ist durch Gott. Und wenn Paulus hier sagt, jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde, dann ist es wirklich auch allumfassend gemeint. Luther hat da gesetzt, jedes Geschlecht. Und das Wort, das hier verwendet wird, ist wirklich umfangreich. Es kann Nation oder Volk bedeuten, es kann ein Stamm oder eine Familienlinie bedeuten, die durch die Geschichte sich hindurchzieht. Wir kennen das natürlich aus den Stämmen von Israel, aber denkt mal an die Habsburger oder so Königslinien, die dann kommen. Also es kann Familie im engeren und weiteren Sinn bedeuten. Und in diesem Text hat es sogar eine Bedeutung, die über dem, was wir auf der Erde haben, hinaus, er sagt, im Himmel und auf Erden. Also auch die Engel und die himmlischen Wesen sind hier mit eingeschlossen. Gott ist der Ursprung von allem. Und er hat allem seinen Namen, einen Namen gegeben. Und damit hat er auch jedem Lebewesen und jedem Stamm und jedem Geschlecht und jeder Gemeinde einen Namen gegeben, eine Bedeutung und eine Berufung. Und er hat alles in eine Beziehung zu sich gesetzt. Der Name, den du hast, damit wirst du gerufen. Und mit deinem Namen bist du in Kontakt mit anderen Menschen. Der unterscheidet dich vor allen anderen Menschen. Und so hat Gott jedem Geschlecht, jedem Volk, jedem Land, jeder Gemeinde, jeder Familie und jedem Einzelnen einen Namen gegeben. Und manchmal ändert er den Namen. Das kennen wir ja auch aus der Bibel, da wird aus Jakob dann Israel. Jeder hat seinen Platz. Und deshalb hat Gott auch alles Jesus übergeben. Jesus ist der Herr über alle Throne, Mächte, Herrschaften und Gewalten im Himmel und auf Erden. Dann kommt so dieses dass Gott uns beschenkt, so wie es diesem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Gott ist nicht geizig. Gott ist großzügig und freigebig, geradezu verschwenderisch, was seine Kraft und seine Liebe für uns betrifft und seine ganze Versorgung. Manchmal zweifeln wir natürlich daran. Ich denke auch an diese Geschichte von diesen beiden verlorenen Söhnen. Vielleicht kennt ihr die. Der eine, also reicher Vater, Familie, der eine nimmt sein Erbe und verschwindet und verprasst das, kommt dann zurück. Und der andere, ältere Sohn, bleibt zu Hause und ist sozusagen der brave Sohn und dient dem Vater und macht alles, was man soll. Und als der Vater dann den jüngeren Sohn wieder einsetzt als Erbe und wieder in die Familie aufnimmt, wird dieser ältere Sohn ganz schön ärgerlich, neidisch. Und er sagt, ich arbeite mein ganzes Leben für dich und du, was gibst du mir dafür? Und manchmal sind wir in der Gefahr, in dieser Haltung tatsächlich Gott zu dienen. Wir sind immer brav und wir denken, was gibt uns Gott dafür? Und die Antwort des Vaters, und das ist hiermit auch gemeint, ist: alles, was mein ist, ist dein. Also manchmal hindert uns ein falsches Gottesbild, auch in dieser Fülle zu stehen, aus dieser Fülle zu schaffen, in dieser Fülle auch zu beten. Gott sagt, alles, was mein ist, ist dein. Das ist eine krasse Aussage. So wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Bis wir ganz in der Fülle Gottes sind. Im ersten Kapitel von diesem Brief sagt Paulus auch, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Gott enthält uns nichts vor. Er schöpft aus unendlichen Reichtümern und Güte und Liebe. Und niemand kommt zu kurz. Und ja, das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Und durch diese Gabe, so heißt es auch in diesem Text, haben wir Anteil an Gottes Herrlichkeit. Aber das ist nicht so leicht, das zu behalten, darin zu stehen. Und deshalb sagt er ja auch, durch seinen Geist soll er euch in euren innersten Überzeugungen festmachen. Das heißt das, darin zu wachsen, in diesem Glauben, dass wir es mit einem guten Gott zu tun haben, mit einem großzügigen Gott zu tun haben, der uns hilft. Luther übersetzte wörtlich, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Die Basisbibel versucht mit ihrer Übersetzung uns das so ein bisschen zu erklären, was mit inwendigem Mensch gemeint ist. Und ja, innerste Überzeugung trifft es auch ziemlich gut. Also insofern es die Wirkung beschreibt auf unser Denken und Empfinden und das, was wir erleben, wenn unser innerer Mensch gestärkt wird. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass jeder von euch was mit dem Begriff inneren Menschen anfangen kann. Jeder von uns hat so ein Außen, das wir leben, und ein Innenleben, einen innersten Menschen. Und im Idealfall stimmt es überein, aber oft sind wir im Inneren anders, als wir im Außen sind. Manchmal ist es auch ganz gut. Manchmal ist es gut, wenn wir uns beherrschen und nicht immer alle Emotionen rausfließen. Aber grundsätzlich soll das Innen auch so sein, dass wir das ganz im Außen zeigen können. Dieses Bild vom inneren Menschen, das ist deine Identität, deine Überzeugung, dein Bild von dir selbst. Das ist der innere Mensch. Auch die unbewussten Anteile, so Überzeugungen, die du hast, Werte, das, was du glaubst, das machst du dir gar nicht immer bewusst, deine emotionalen Anteile. Wer bin ich? Was denke ich, wer ich bin? Was kann ich? Welche Wirkung habe ich? Das sind alles solche Fragen, die mit unserer Identität zu tun haben, mit unserem inneren Menschen. Und unsere Identität, also das, was wir über uns selber denken, unser Bild von uns selbst, wird gebildet in dem, was wir sehen und was wir hören, was andere Menschen über uns sagen und wie andere Menschen auf uns reagieren. Das ist das, was wir dann selber anfangen zu glauben, und das wird zu unserer Identität, die Erfahrungen, die wir machen. Auch Erfahrungen, die wir selber mit uns machen, unser Scheitern zum Beispiel oder unser Erfolg. Wenn wir merken, wir haben Macht oder uns Machtlosigkeit empfinden. Das ist ein Teil, das unsere Identität, unser Selbstbild entwickelt. Und es ist natürlich nicht immer statisch, sondern es verändert sich. Und es kann positiv oder negativ übrigens sein, also Erfahrungen, die ich habe. Und jeder von uns macht negative Erfahrungen mit sich selber, mit seiner Umgebung oder je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wie dich deine Eltern behandelt haben, was sie für Ansprüche hatten, ob du sie einhalten konntest oder nicht. Jeder von uns trägt diese Wunden in sich, die aus der Beziehung mit anderen Menschen entsteht oder auch aus Erfahrungen, die man vielleicht mit sich selber machen. Und Heilung und Heiligung, also stark werden am inneren Menschen, bedeutet, dass diese negativen Erfahrungen und dieses negative Denken, das ich da habe über mich, vielleicht habe ich es gar nicht im Allgemeinen, aber so diese Schampunkte, die ich in meinem Leben vielleicht habe, diese Lügen, die mein Denken prägen, wenn ich immer gesagt bekomme, du kannst es nicht, die sollen überschrieben werden mit guten Erfahrungen und mit der Wahrheit, die Gott über dich spricht und wie Gott über dich denkt. Also das ist Heilung und das ist Heiligung. Wir können ja unser Erfahren nicht, also unser Leben ja nicht ändern in der Vergangenheit. Da haben wir vielleicht Missbrauch erlebt oder Gewalt erlebt oder wir haben Ungerechtigkeit erlebt oder wir haben unser Scheitern erlebt. Das ist ja da. Aber das ist mit negativen Gefühlen verbunden. Und wenn Paulus hier schreibt, euer innerer Mensch soll stark werden, dann soll das heilen. Dann sollte es gut werden, dass es nicht mit negativen Gefühlen besetzt ist, sondern mit der Erfahrung, dass du geliebt bist, dass du gesehen bist, dass auch das Unrecht gesehen wurde und dass Gott da ist. Stark werden am inneren Menschen heißt dann, dem glauben, was Gott über mich denkt und sagt. Und auch Erfahrungen machen, und dafür sollte Gemeinde da sein, gute Erfahrungen mit Menschen zu machen. Einen sicheren Ort in der Gemeinde zu finden, mit Leuten zusammen zu sein, die dich stärken, die dich ermutigen, die dich aufbauen und die dich freisetzen. Also schlechte Erfahrungen mit guten Erfahrungen ersetzen. Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Also Gott schenkt sich ja uns. Und Christus soll in unseren Herzen wohnen durch den Heiligen Geist. Das ist ja das, was an Pfingsten passiert. Es gibt da unterschiedliche Aussagen, die irgendwie immer so das Gleiche meinen. Jesus in uns, Christus in uns, heißt es an einer Stelle. Oder der Heilige Geist erfüllt uns. Oder auch wir in Jesus. Also irgendwas passiert da. Irgendwas ist da, dass Gott uns gibt, dass wir in Gott und Gott in uns ist. Und so betet es auch Jesus im Johannesevangelium kurz bevor er ans Kreuz geht. Da sagt er zu Gott, er betet da von sich selber und von Gott, wie du, Gott, mein Vater, wie du in mir bist, sagt Jesus, und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein und ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins sind. Also wer denn jetzt? Wir in Gott und Gott in uns und Jesus in Gott und die in uns. Also irgendwie kann man das gar nicht wirklich beschreiben. Es ist ein Mysterium, dass Gott sich durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung nimmt. Und deshalb liebe ich diese schlichte, simple Aussage. Jesus wohnt in unserem Herzen. Und damit ist alles gesagt. Jesus wohnt in unserem Herzen. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir haben Anteil an Gottes Herrlichkeit. Also Gott, der ja von sich selber mal sagt im Alten Testament, wo sollte ich denn wohnen auf der Erde? Ich bin so groß, der Planet Erde ist ja nur ein Fußschemel für mich. Gib mir Anteil an seiner Herrlichkeit. Und obwohl natürlich ich nur einen Mini-Anteil an Gott haben kann, ist doch dieses Jesus wohnt in mir und Jesus wohnt in dir alles, die ganze Fülle Gottes, die dir zur Verfügung steht, der Reichtum seiner Herrlichkeit. Mehr muss man nicht wissen, mehr muss man nicht tun, als dieses Komm du in mein Herz, wohne in meinem Herz. Das ist das Evangelium, das ist die Kraft und die Kraft ist eine Person. Dann sagt er, ihr sollt in der Liebe verwurzelt und ihr fest gegründet bleiben. Das ist ja eine Aufforderung. Also es ist ja was, was wir offensichtlich aktiv auch fördern und hervorrufen und wachsen lassen können. Also zunächst mal, diese Liebe hat hier nichts mit einem romantischen Gefühl zu tun. Aber es geht darum, in Gott zu bleiben. Und wie kann das passieren? Simpel, einfach Gottes Wort folgen, Jesus gehorsam sein, tun, was Jesus sagt. Aber auch an Jesus festhalten, am Glauben festhalten, auch gerade dann, wenn es schwierig wird. Beten, durch Beten bleiben wir in Jesus, verwurzeln wir uns in Jesus. Anbetung ist ein Verwurzeln in der Liebe Gottes. Das, was wir gerade gesungen haben, diese Lieder singen und mit dem Herzen mitsingen und sprechen, das ist verwurzelt uns in der Liebe Gottes. Solche Lieder verändern unser Denken. Und da kommt auch immer wieder so dieser innere Mensch vor, so mein Herz, wo verorte ich mein Herz? Meine Denken und meine Gefühle. Berge ich das in Gott? Da haben wir auch in diesem Epheserbrief diese Waffenrüstung Gottes, wo Paulus sagt, hey, da sind Mächte und Gewalten, die wollen gegen dich. Und was heißt das verwurzeln? Das heißt, wir nehmen diese Schuhe des Friedens und den Gürtel der Gerechtigkeit und den Schild des Glaubens und den Helm des Heils und das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Verwurzelt in der Liebe. Nochmal in diesem inneren Menschen. Ich möchte nochmal darüber nachdenken, gerade auch über die Anteile, die wir dort haben, über die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir am liebsten verleugnen würden. Wenn solche schlimmen Erfahrungen da sind, versuchen wir die in der Regel zu vergessen und manchmal passiert es auch. Und manchmal ist das dann auch in Ordnung, nur meistens bleiben die nicht so still irgendwo im hintersten Kämmerchen. Sondern wenn dann wieder andere Dinge passieren, du wieder ähnliche Situationen bist, dann kommt dieser ganze Schmerz wieder hoch. Und deshalb, wenn dieser innerste Mensch heil werden soll, dann müssen genau diese Stellen, wo wir versagt haben oder andere Menschen an uns versagt haben, vor Gott offenlegen, damit sie heil werden können. Wir müssen sie anschauen. Wachstum geschieht durch das Lernen von Fehlern, aber auch nur, wenn ich auf meine Fehler sehe und die zulasse. Heilung geschieht, wenn ich die Wunden versorgen lasse. Schuld wird vergeben, wenn ich sie bekenne. Und Scham verwandelt sich in Gelassenheit, wenn ich merke und weiß und glaube, dass Gott mich ansieht und liebt, trotz dieser Schwäche. Wenn ich gesehen werde und der Blick sich nicht abwendet, weil Leute vielleicht nicht sehen wollen, wer ich bin oder mich nicht wichtig genug finden oder mich hässlich finden oder sonst was. Gott schaut mich an, Gott schaut dich an. Du bist gesehen. Aber das ist nicht so leicht, sich da anzuschauen. Vor ein paar Jahren habe ich in einem tollen sozialen Projekt gearbeitet, zusammen mit einem anderen Leiter. Und das war eine super Arbeit. Ich habe mich wirklich von Gott in diese Arbeit hineingerufen gefühlt. Und am Anfang war das super. Wir haben uns super verstanden. Aber im Laufe der Zeit gab es Missverständnisse. Also ich glaube, das ist mit Missverständnissen entstanden, dieser Konflikt, der dann zwischen uns war. Und der wurde immer heftiger und wir waren nicht in der Lage, diese Konflikte und diese Missverständnisse auszuräumen. Und dann wurde Misstrauen ganz stark und auch Angst voreinander. Und auch mit dem Miteinander wurde ein Gegeneinander. Und wir waren beides Christen. Wir haben uns dann immer wieder vergeben und immer wieder von Neuem angefangen. Und dann sind wir wieder aneinander geraten. Und dann haben wir uns wieder verletzt. Wir hatten Coaching, wir hatten Mentoring. Wir konnten das immer wieder besprechen. Wir haben uns Vergebung zugesagt. Und trotzdem haben wir im Miteinander das nicht geschafft, wirklich in Liebe und in Vertrauen neu anzufangen. Irgendwann war unsere Beziehung total zerrüttet. Und man steht dann da und man weiß, also ich meine, man ist ja in so einem Prozess drin und ich auch. Ich kenne ja diesen Anteil. Ich weiß ja, was ich falsch mache. Aber da sind diese Triggerpunkte. Da hat man schon mal da eine Verletzung erlebt und dann sagt diese Person wieder das Ähnliche. Und selbst wenn sie es nicht meint, höre ich das und ich werde wieder verletzt. Wenn ich einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe und ich komme in eine ähnliche Situation, kommt dieser ganze Schmerz hoch und ich reagiere wieder aus diesem Schmerz, selbst wenn es anders gemeint ist. Und so war das auch. Und ich weiß, dass wir uns eines Tages mal wieder getroffen hatten und mal wieder Coaching hatten, weil es schon wieder überhaupt nicht mehr geklappt hat und wir uns angeschrien haben. Und dieses letzte Treffen ist total in die Hose gegangen, wo ich mir wirklich vorgenommen habe, ruhig zu sein und zuzuhören, mich unterzuordnen, das gut zu machen. Und ich bin total ausgerastet und habe ihn angeschrien. Ich konnte es nicht. Und ich weiß, ich bin dann nach Hause gegangen und ich wusste, das ist jetzt vorbei. Ich wusste, Gott hat mich in diese Arbeit berufen, aber es ist vorbei. Ich bin nicht in der Lage, mich so zu ändern, dass ich dort hineinpasse. Es war ja nicht nur mein Fehler, es war ja auch sein Fehler, aber ich kann ja nun mal nur mich ändern, aber ich konnte mich nicht ändern. Und ich bin nach Hause gegangen, ich war allein an diesem Tag und ich glaube, ich habe noch nie so sehr über mich selber geweint, über meine Unfähigkeit, über dieses Scheitern, über dieses Grandiose, ich kann nicht das machen, von dem ich weiß, dass Gott es machen will. Ich habe so geheult. Und war so traurig über diesem Ganzen. Und ich habe aber nicht allein für mich geheult, sondern ich habe mich Jesus in die Arme geworfen, wie einem guten Freund, und habe mich an der Schulter von Jesus ausgeheult und habe dort geklagt und mein Jammern und gesagt, ich kann es nicht, ich weiß nicht, was ich soll. Ich will es ja besser machen, aber ich bin nicht in der Lage. Und habe mich auch geschämt dafür, wie ich war und wie ich versagt habe. Und ich wusste, das war jetzt irgendwie so das Ende. Und dann habe ich aber so gemerkt, wie Jesus, eben, für ihn war das überhaupt nicht das Ende, sondern ich habe dann so gespürt, wie er so zu mir sagte, du hast jetzt wirklich die ganzen letzten Jahre immer versucht, das zu machen, was ich, also Jesus, will. Und jetzt frage ich Jesus, dich, Ruth Andrea, was willst du denn eigentlich? Ich möchte das tun, was du willst. Ich war also in dieser Situation, mir zu überlegen, was erbitte ich mir jetzt von Jesus in dieser Situation? Und ich habe dann gesagt, eigentlich will ich tatsächlich hier raus aus dieser Situation und aus dieser Arbeit, auch wenn es eine tolle Arbeit ist. Aber eigentlich will ich eine andere Umgebung. Und dann habe ich mir an diesem Abend eine Jobbeschreibung aufgeschrieben im Gebet mit Jesus. Und das habe ich noch und das habe ich mir neulich mal durchgelesen. Das war 2020. Auf die Antwort oder auf die Frage von Jesus, was willst du, was ich dir tue, in diesem Scheitern, in diesem Zerbruch, den ich gerade erlebt habe, habe ich geschrieben, Jesus, ich möchte in und mit meinen Gaben und Fähigkeiten arbeiten und sie auch weiterentwickeln können. Ich möchte wachsen können. Ich möchte ein Umfeld und Menschen um mich haben, die mich fördern und freisetzen, und wünsche mir als Frau ein Umfeld, in dem ich gleichberechtigt bin. Ich möchte einfach die sein dürfen, die ich bin. Und ich möchte für dein Reich, am liebsten für eine Gemeinde arbeiten. Ich möchte dich, Jesus, immer mehr kennenlernen und durch das, was ich tue. Und ich bitte dich, dass du mir eine Aufgabe gibst, die meine Glaubensgrenzen sprengen. Lass mich ein Segen sein können für mein Umfeld, für meine Kollegen, für die Menschen, für die ich arbeite und für die Welt. Gib mir nette Arbeitskollegen und Vorgesetzte, mit denen ich gut auskommen kann. Amen, ich bin angekommen. Ist es nicht? Aus dem Zerbruch heraus kann Gott das machen und kann uns heilen. Und es tat so gut, einfach alles offen zu legen. Aber wenn wir es bedecken wollen, kann ja Gott gar nichts verändern. Deshalb ermutige ich euch, schaut euch ehrlich an und lasst Gott ehrlich reinschauen mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Und es war genau diese Erfahrung der Zuwendung und der Liebe in meinem Versagen, die mich durch diese Zeit hindurch geführt hat. Und es hat ja eine Weile gedauert, bis ich hier bin. Aber Jesus hat mich nicht allein gelassen mit meinem Schmerz und mit meinem Scheitern. Und ich habe viel gelernt in dieser Zeit. Ich bin wirklich gnädiger geworden mit mir selber und auch mit anderen. Ich kenne meine Schwächen, aber meine Schwächen sind nicht meine Identität. Meine Identität ist die Liebe, die Gott zu mir hat und dass er mich durchträgt. So könnt ihr die Liebe in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Die Liebe in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Das ist ja so eine poetische Beschreibung von etwas, das sich ja eigentlich gar nicht in Worte fassen lässt. Gott liebt dich mehr, als du denkst. Gott ist mehr, als du denkst. Vielleicht hat Paulus, als er diesen Vers geschrieben hat, an Psalm 139 gedacht. Da geht es auch um Höhe und Tiefe und Weite. Da heißt es, führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so wird auch dort deine Hand mich führen oder deine Rechte mich halten. Himmel, die Höhe, Toten, die Tiefe, die Morgenröte am äußersten Meer, die Weite, haben wir auch alle Dimensionen. Oder in Hiob finden wir auch so eine Beschreibung, dass er Gott selber, kannst du das Wesen Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist höher als der Himmel, was willst du? Tiefer als das Totenreich, was kannst du wissen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter das Meer. Kannst du das Wesen Gottes ergründen? Das Wesen Gottes ist Liebe. Gott ist Liebe. Und nein, wir können niemals das ganze Ausmaß seiner Liebe verstehen. Und wohnt Christus in unserem Herzen, dann gilt, wohin wir auch gehen, wird diese Liebe uns tragen. Durch jede Zeit, durch gute Zeiten und durch schlechte Zeiten. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Denn so schreibt Paulus in Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und deshalb stimme ich mit Paulus ein. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder ausdenken können. So groß ist die Macht, die in uns mehr wirkt. Mehr als du denkst, bist du von Gott geliebt. Mehr als du denkst, kann Gott jetzt in deine Situation eingreifen und sie verändern. Mehr als du denkst, als du dir auch nur ausdenken kannst, als du dir auch nur erbitten kannst. So groß ist die Macht, die in dir wirkt. Amen. Wir lassen eine Zeit der Stille, wo jeder vielleicht einfach mal reflektieren kann, wo sind denn deine wunden Punkte, deine Schampunkte, deine Verletzungen, und einfach anzufangen, das vor Gott hinzulegen und seine Liebe wirken zu lassen und im stillen Gebet mit ihm darüber zu sprechen.